Elisabeth Halden, Die Schwestern, gelesen von Jasmin Stab. Am Saume eines unermesslich langen und dichten Waldes erhob sich ein stolzes Grafenschloss mit hochragenden Türmen und hunderten von großen Bogenfenstern, die im Sonnenschein weit ins Land hineinblitzten. Wenn die kleine Elli auf der Türschwelle von ihres Vaters Häuschen saß und den strahlenden Glanz sah, dann seufzte sie, und es tat ihr leid, dass sie nicht als des Grafen Tochter geboren war und in Pracht und Herrlichkeit leben konnte, statt in bescheidenem Wohlstand. Sie riss den Kranz, den sie von schönen Waldblumen gewunden, von ihrem lockigen Köpfchen, zerpflückte die Blumen und Blätter desselben, trat mit den Füßen auf die Blumen, die sie aus ihrer Schürze an die Erde geschleudert, und warf einen Stein auf die niedliche Eidechse, die eben aus der Gartenmauer hervorkroch. Solche Ausbrüche von Zorn und Unmut waren bei Elli nichts Seltenes, und ihre Schwester Hanna, die es mit ansah, hütete sich, etwas zu sagen, weil dadurch das Übel nur verschlimmert wurde. Aber sie bückte sich und nahm mitleidig das schwer verletzte Tierchen in ihre Hand. Der zierliche Schweif war ihm zerquetscht, und es konnte sich kaum bewegen. Sicher würde es draußen schutzlos umkommen. Wenn es aber Pflege und Ruhe fand, würde alles gewiss wieder heilen, und Hanna wollte schon gut für das arme Geschöpfchen sorgen. Sie sammelte auch die Blumen, die nicht zerpflückt waren, und stellte sie ins Wasser. Kein Wesen sollte leiden und mutwillig beschädigt oder vernichtet werden, solange sie es verhindern und ihm hilfreich sein konnte. Hanna und Elli waren Zwillingsschwestern. Aber jedermann schien es, als sei Hanna um Jahre älter als die mutwillige, allerliebste kleine Hexe, die Elli, die eigentlich ein niedlicher Taugenichts war. Und Hanna, die ungewöhnlich ernst und still war, kam sich selbst auch so vor und betrachtete sich wie eine zweite Mutter für das anspruchsvolle Schwesterchen. Hanna war nicht hübsch und anmutig wie Elli. Ihre blauen, treuherzigen Augen und ihr langes, goldschimmerndes Haar aber machten sie doch sehr anziehend, und ihr gutes Herz gewann ihr überall Freunde. Wenn sie im Sommer mit der Schwester Beeren suchte, so brachte sie stets der alten, blinden Frau im Dorf eine Schale voll der schönsten mit. Ihr Frühstück teilte sie mit dem Waisenknaben, der sie mit so hungriger Miene ansah. Ja, ihren Festkuchen gab sie ihm am letzten Ostertage ganz, als er so verlangend danach blickte. Im Winter streute Hanna den darbenden Vögeln täglich Körner. Und als der Vater meinte, sie seien selbst nicht reich und in den vielen Monaten ginge eine zu große Menge von Getreide an die gefiederten Gäste drauf, konnte ihm Hanna nur zustimmen. Aber von jetzt ab sammelte sie im Herbst die übrig gebliebenen Ähren auf den Feldern. Und in ihnen fand sie genug Körner für ihre Lieblinge. Für die Waldtiere streute sie Kohlblätter und fütterte sie mit dem Heu, das sie sich selbst von den Gräsern und Kräutern, die überall wild wuchsen, bereitet. Und die Eicheln und Bucheckern, die sie gesammelt, gaben ein köstliches Mahl für manchen vierbeinigen oder geflügelten Hungerleider. Ein Reh, das sie mit zerschossenem Bein fast sterbend traf, erholte sich unter ihrer Pflege, und die Wunde, die sie verbunden und gereinigt, heilte, so dass es fröhlich davonspringen konnte. Und die jungen Vögel, denen die Mutter getötet war, wurden durch sie vom Hungertod errettet und gefüttert, bis sie flügge waren. Weit hinein in den Wald trauten sich die beiden Schwestern nicht. Der Vater hatte es auch streng verboten. »Ihr könntet euch leicht darin verirren«, hatte er gesagt, »und dann elend zugrunde gehen. Er soll hunderte von Meilen groß sein, doch kein Mensch weiß so recht, wie groß er eigentlich ist. Denn der Wald gilt als verzaubert, und niemand wagt sich tief hinein.« Etwas Unheimliches war den beiden Schwestern im Wald seither nie zugestoßen. Doch einmal am Johannistag, als die Sonne glühend heiß herniederbrannte und sie in dem angenehmen Schatten der Bäume Kühlung suchten, sahen sie unter einem Buschfarnkraut etwas liegen, was ihnen fast wie ein Mensch erschien, wie ein Kind. Nur hatte es einen unförmig großen Kopf und ein altes Gesicht mit struppigem Haar und einen langen, langen grauen Bart. Gewiss gehörte das Geschöpf zum Geschlecht der Zwerge, von denen die Mutter oft erzählte. Der kleine Kerl war ganz verschmachtet, und das war kein Wunder, denn er hauste eigentlich in der kühlen Erde, die das Zwergenvolk nur bei Nacht verlässt. Aber er hatte sich zu lange oben aufgehalten. Der Hahn hatte gekräht, und nun musste er eben warten, bis der Abend dämmerte, ehe er wieder durch sein Zaubersprüchlein den Erdboden öffnen und hineinschlüpfen konnte. So kam es, dass er die heißen Sonnenstrahlen und das grelle Tageslicht gar nicht vertrug. Die Kinder erschraken bei seinem Anblick. Aber als Hanna seine lechzende Zunge sah und sein mühseliges Atmen hörte, fasste sie sich und holte in ihrem kleinen Töpfchen, dessen Inhalt an Erdbeeren sie eben mit Elli verzehrt, Wasser herbei. Sie gab ihm zu trinken und kühlte seine Stirn, und der Zwerg erholte sich.
»Gib mir doch auch etwas zu essen«, stammelte er.
Hanna besaß nichts mehr und blickte bittend zu Elli hinüber, die furchtsam in der Ferne stand.
»Du hast noch Erdbeeren genug in deinem Töpfchen. Gib sie ihm«, bat sie.
»Das fehlte noch«, sagte Elli ärgerlich. »Ich habe die Beeren mühsam gesucht. Der hässliche, faule Zwerg kann sich selbst bücken. Es gibt genug um ihn her. Man hat noch nie etwas Gutes von kleinen Leuten gehört. Lass ihn in Ruhe und komm mit fort.«
Schweigend und emsig machte sich Hanna daran, von den reichlich umherstehenden Erdbeeren die schönsten zu sammeln, und brachte sie dem Zwerg, der sie gierig verschlang.
»Es ist gut. Ich brauche deine Dienste nicht mehr«,
knurrte er mürrisch.
»Aber die unverschämte kleine Kröte soll an mich denken.«
Dabei ballte er die Faust, streckte die schrecklich lange Zunge heraus und schnitt Elli so grässliche Fratzen, dass die beiden Kinder erschreckt davonliefen.
»Das hast du nun von deiner dummen Gutmütigkeit«, sagte Elli zu der Schwester. »Nicht einmal schönen Dank hat das kleine Scheusal gesagt.«
»Deshalb tat ich es ja nicht«, antwortete Hanna. »Ich kann niemanden leiden sehen, ohne ihm Beistand zu leisten.«
Einige Zeit darauf begann die Mutter zu kränkeln. Sie wurde immer schwächer, und nach Jahresfrist starb sie. Hanna hatte sie treulich gepflegt und daneben nach ihrer Anweisung die Wirtschaft geführt und für den Vater gesorgt, der von Kummer und Gram tief gebeugt war. Als sie einst allein an dem Krankenbett saß, hatte die Mutter zu ihr gesagt: »Der liebe Gott wird mich bald abrufen. Auf deine jungen Schultern wird eine schwere Last gelegt. Aber baue auf ihn, er wird dir helfen. Du musst nur meine Stelle vertreten. Pflege den Vater. Er ist nicht mehr jung und wird sich schwer von seinem Schmerz erholen. Sorge für Elli, stehe ihr bei in Not und Gefahr. Wir haben sie alle zu sehr verwöhnt, und ich fürchte viel für sie.« Hanna versprach es der Mutter, die sie an ihr Herz drückte und inbrünstig segnete. Bald darauf war sie gestorben, und Trauer und Schmerz herrschten in dem kleinen Häuschen, in dem sonst so glückliche Menschen gewohnt hatten. Der Vater war tief gebeugt. Er blieb still und in sich gekehrt, tat schweigend seine Arbeit. Aber lächeln sah man ihn kaum. Und des Abends saß er an dem treuen Grab und dachte an die Entschlafene. Hanna trauerte tief und innig, ohne es viel zu zeigen. Sie hatte das Bild der Mutter stets vor Augen und bemühte sich, ihr ähnlich zu werden und ihr Versprechen treu zu erfüllen. Elli war zuerst ganz außer sich vor Schmerz. Sie tröstete sich aber mit der Zeit und wurde wieder so lustig und heiter wie früher. Nur hatte sie oft Langeweile und damit auch schlechte Laune, denn der Vater sprach so wenig und war so ernst, dass sie nichts mit ihm anzufangen wusste, und Hanna hatte den ganzen Tag im Haus und Garten zu tun und wenig Zeit für ihre Spielereien übrig. So vergingen mehrere Jahre. Da sah Elli, die verdrießlich und gähnend aus dem Fenster schaute, oben auf der Zinne des Grafenschlosses eine mächtige blaue Fahne wehen. Ein Zeichen, dass die Herrschaften, die lange Zeit auf Reisen und auf ihren anderen Besitzungen gewesen, nun wieder daheim waren. Und sie lief gleich zu Hanna, es ihr zu verkünden.
»Wie freue ich mich!« rief sie. »Nun kommt doch noch Leben in die Gegend, und ich werde mich nicht mehr so langweilen.«
»Du wirst nicht viel davon merken«, meinte Hanna gleichmütig. »Willst du nicht etwas vornehmen, damit die Zeit schneller vergeht? Du kannst die Leinwand, die ich diesen Winter gesponnen und gewebt habe, auf der Bleiche begießen.«
Davon wollte Elli nichts hören und nahm den Vorschlag gewaltig übel. Erst schmollte sie. Aber wenn sie mit Hanna böse war, hatte sie gar keinen Menschen in dem einsamen Häuschen. Denn die einzige alte Magd war taub und mürrisch, und so fing sie wieder an zu plaudern.
»Was ist das für eine Gestalt in der Fahne? Ich kann es nicht erkennen«, fragte sie.
»Das ist ein Zwerg, das Wappen des gräflichen Geschlechts«, erwiderte Hanna. »Kennst du die Sage nicht, die sich daran knüpft?«
»Nein, ach bitte erzähl sie mir«, rief Elli,
die so gern Geschichten hörte.
»Die Mutter hat es mir noch erzählt«, sagte Hanna, und sie begann, während sie alles für das Mittagessen herrichtete. Die Grafen von Hochfeld waren nicht immer so reich wie jetzt, sondern vor vielen hundert Jahren hatten sie auch mit Not und Sorge zu kämpfen. Und die edle Schlossfrau saß oft bis spät in die Nacht am Webstuhl, um die Kleider für die vielen Kinder herzustellen. Einstmals schlief sie vor Müdigkeit ein und die Lampe verlöschte, weil alles Öl verbrannt war. Als sie von einer Berührung ihrer Hand erwachte, stand ein kleines Weiblein neben ihr. Eine Zwergin. Die hielt in der Hand etwas Leuchtendes, wie eine Laterne. Als aber die Gräfin genau hinsah, gewahrte sie, dass es ein prachtvoller großer Diamant war, der das Licht ausstrahlte. Die Zwergin bat die Gräfin, ihr zu folgen. Sie hätten eine schlimme Krankheit unter ihren Kindern, und nun läge des Königs kleiner Sohn schwer danieder, und sie wüssten keine Hilfe. Die Gräfin aber, die als treue Mutter die eigenen Kinder durch manche böse Krankheit gepflegt hatte und viele Kenntnisse in der Heilkunde besaß, wie es damals bei den vornehmen Frauen üblich war, könne vielleicht Rat finden. Die gute Dame folgte bereitwillig. Mit dem Diamanten erleuchtete die Alte die unterirdischen langen Gänge, bis sie in ein Gewölbe kamen, in dem ein prachtvoller blutroter Karfunkelstein strahlte. Da lag das kranke Kind, und die Gräfin erkannte gleich, was ihm fehlte, und hatte auch Mittel dagegen bei sich. Die Zwerge hatten alles falsch gemacht. Das Kind erholte sich bald und genas, und aus Dankbarkeit brachten die kleinen Leute so viel Gold und Edelsteine aus dem Inneren der Erde herbei, dass das Grafenhaus das allerreichste und herrlichste im Lande wurde. Nur machten sie sich aus, es solle zum Zeichen der Dankbarkeit den Zwerg im Wappenschild und auf seiner Fahne führen, und alljährlich am Johannistag solle ein großer Kuchen, wie ihn nur die Gräfin zu bereiten verstand und zu dem sie die Vorschrift auf ihre Nachkommen vererbte, in den Wald für die Zwerge gestellt werden. Das geschieht noch bis auf den heutigen Tag. Der Kuchen wird nach den geheim gehaltenen Regeln gebacken, hingetragen und verschwindet.
»Wenn mich die Zwerge doch auch so beschenken wollten«, seufzte Elli. »Der einzige, den ich kannte, war ein grober Patron.«
»Du warst doch nicht gut gegen ihn«, erwiderte Hanna,
und Elli wandte sich ärgerlich ab. Auf dem Schloss war man in großer Unruhe. Das einzige Kind des Grafen, der kleine Kurt, hatte seine Pflegerin hergeben müssen, die zu ihrem Mann und ihren Kindern zurückgereist war, nach denen sie so großes Heimweh hatte. Und dann wollte der kleine eigenwillige Knabe, der vor kurzem sein erstes Lebensjahr zurückgelegt hatte, von keiner anderen Wärterin etwas wissen, sondern wandte sich schreiend und strampelnd von jeder ab und wollte höchstens bei Papa und Mama bleiben, die er schrecklich quälte. Von nah und fern waren die erfahrensten Kinderfrauen hergerufen. Keine fand Gnade vor dem kleinen Eigensinn. Die Gräfin war ganz ermattet von der Anstrengung, die ihr das Kind bereitete, und der Graf war übler Laune. Eben kam er in die Schlossküche und musterte die Frauen und Mädchen, die dort beschäftigt waren. Ob denn keine geeignete Wärterin darunter sei? Aber sie waren alle schon, junge wie alte, garstige wie nette, vor dem kleinen Kurt erschienen und von ihm unter Heulen und Brüllen verabschiedet worden. »Was wird dort gemacht?« fragte der Graf. Denn um den Oberkoch waren nicht nur alle übrigen Köche und Gehilfen versammelt, sondern auch der Haushofmeister, der Kellermeister und alle anderen Würdenträger.
»Morgen ist Johannistag, gräfliche Gnaden. Der Zwergenkuchen wird eingerührt«, meldete der Oberkoch mit einer tiefen Verbeugung. Des Grafen Stirn umwölbte sich noch mehr. Dabei war er innerlich froh, einen Ableiter für seinen Verdruß, den er an dem kleinen Kurt nicht auslassen durfte, zu finden.
»Dieser dumme Aberglauben«, schalt er, »damit soll es ein Ende nehmen. Der Kuchen kommt auf die Tafel. In den Wald wird keiner mehr geschickt.«
»Aber gräfliche Gnaden, das ist seit 200 Jahren so Sitte«, stellte der Haushofmeister vor.
»Umso mehr ist es Zeit, dass der Unsinn aufhört«,
eiferte der Graf.
»Wer weiß, welch schlauer Betrüger sich die Dummheit zunutze machte und den Kuchen verzehrte. Ich verbiete es aufs Strengste.«
Damit ging er davon, und Schrecken herrschte in der Küche und bald im ganzen Schloss unter der Dienerschaft. Sie kannten ihren Herrn. Wenn er so aussah, durfte ihm niemand Vorstellungen machen oder gar widersprechen. Aber alle prophezeiten ein Unglück, herbeigeführt durch die Rache der beleidigten Zwerge. Der Graf fand sein Söhnchen auf dem Schoße seiner Gemahlin, ganz blau vor Schreien. Aus Erschöpfung hatte er eine kleine Ruhepause gemacht, und nun weinte die Gräfin bitterlich. Die ganze Nacht hatte das Kind sie kein Auge schließen lassen, und am Ende würde es sich krank machen.
»Wir wollen es mit einer Ausfahrt versuchen«, schlug der Graf vor,
befahl anzuspannen, und sie stiegen in den prachtvollen, von vier Schimmeln gezogenen Wagen. Lange dauerte es nicht. So hatte Kurt wieder neue Kräfte gesammelt und brüllte wie ein junger Löwe, so dass sich sein Vater die Ohren zuhielt und die Mutter vor Angst mitweinte. Endlich schnappte dem Kind die Stimme über und klang ganz heiser.
»Wenn wir nur ein wenig Milch hätten«, sagte die Gräfin. »Dort steht ein Häuschen. Vielleicht bekommen wir da welche.«
Elli saß wieder vor der Tür, hatte bewundernd dem schönen Wagen nachgeschaut und wusste nicht, was sie vor Staunen sagen sollte, als er auf das Häuschen zulenkte und stillhielt. Ein Diener schwang sich vom Bock und begehrte ein Glas Milch. Schnell eilte sie ins Haus, ließ sich das Glas von Hanna reichen, stellte es auf den schönsten Teller, legte eine Rose daneben und bot es mit einem zierlichen Knicks der Gräfin dar. Der kleine Kurt riss die Augen auf, sobald er sie erblickte, und stellte sein Schreien ein. Jetzt streckte er die Ärmchen aus, lächelte glücklich und sagte,
»Dute Tinfau! Dute Tinfau!«
Die gräflichen Eltern waren darüber ganz außer sich vor Freude. Elli musste in den Wagen steigen, und Kurt strampelte jetzt wieder, aber vor Vergnügen, trank die Milch, die sie ihm reichte, lachte sie an und küsste und streichelte sie. Natürlich stand es nun bei dem Grafenpaar fest, dass Elli mitkommen sollte. Ihr Vater, der auf dem Felde war, wurde herbeigerufen, und obwohl er sich nicht gern von ihr trennte, so konnte er doch ihren eigenen Bitten und den Wünschen der Herrschaft nicht widerstehen und gab seine Einwilligung. Elli war überglücklich. Sie umarmte den Vater zum Abschied und vergaß fast, Hanna Lebewohl zu sagen, so aufgeregt war sie. Sie fuhr gleich in dem schönen Wagen, wie sie es sich geträumt, davon. Von ihren Sachen nahm sie nichts mit. Sie sollte viel bessere erhalten, versprach ihr die Gräfin, und sie machte sich deshalb nichts mehr aus ihnen. Sie kam sich selbst wie eine Prinzessin vor und blickte immer nur nach dem Schloss, in dem sie nun wohnen sollte. Ihr Vater aber saß gebeugt an dem Grab und fühlte sich noch viel einsamer als je nach dem Tod seiner Frau. Und Hanna ging in die Kammer, in der sie nun allein schlafen sollte, vergrub das Gesicht in Ellis Kopfkissen und konnte sich nicht satt weinen. Alles ging nun herrlich für Elli. Der kleine Kurt lachte und jauchzte ihr entgegen, wo er sie sah, und seine Eltern konnten nicht genug tun, dem Mädchen ihre Dankbarkeit zu beweisen. Sie trug ein reizendes Röckchen von rosa Seide, ein Mieder von schwarzem Samt, eine gestickte weiße Schürze, und um den Hals schlang ihr die Gräfin eine kostbare Perlenschnur. Die besten und teuersten Leckereien wurden ihr vorgesetzt. Mehrere Dienerinnen waren für sie und den kleinen Kurt da. Was sie haben wollte, das bekam sie, und ihr leisester Wink wurde befolgt. Zuletzt dachte sie wirklich, sie sei schon eine vornehme Prinzessin und vergaß immer mehr ihre Herkunft und Vater und Schwester. In den ersten Wochen befahl sie dem Kutscher manchmal, bei ihren Ausfahrten ein Weilchen vor dem Waldhäuschen anzuhalten. Und sie sprach dann vom Wagen aus ein wenig mit Hanna und dem Vater, doch ganz fremd und herablassend. Aber allmählich hörten auch diese kurzen Besuche auf, und sie gebot, einen anderen Weg zu nehmen. »Die hochmütige Närrin, sie schämt sich für ihre Angehörigen«, brummte der Kutscher, der sie so wenig leiden konnte wie die andere Dienerschaft, weil sie so hochmütig und unfreundlich gegen alle war. Aber widersprechen durfte ihr niemand, sogar der Graf und die Gräfin nicht. Denn wenn sie zu kurz sagte, »Tinfau weint, Tinfau ist traurig«, dann geriet er ganz außer sich und ließ sich erst beruhigen, wenn Elli wieder lachte und vergnügt war. Da gelangte eines Tages an Hanna, die sich, ohne davon zu sprechen, tief über Ellis Benehmen grämte, eine Schreckenspost. Der Waisenknabe, gegen den sie oft so freundlich gewesen, diente jetzt als Küchenjunge auf dem Schloss. Und spät abends kam er atemlos angelaufen und berichtete ihr, der kleine Graf Kurt sei verschwunden und Elli sitze im Turm und es heiße, sie habe das Kind mit oder ohne Absicht umgebracht. Hanna starrte den Unglücksboten an, als habe sie nicht recht gehört. Dann fasste sie sich und sagte,
»Das ist unmöglich. Elli hat dem Kind kein Leid getan. Ich muss zu ihr.«
Dem Vater, der schon in seiner Schlafkammer war, wollte sie den Schlummer nicht rauben. Sie machte der tauben Suse klar, dass ihre Schwester nach ihr verlangt habe, und trug ihr auf, dies dem Vater zu sagen und für ihn zu sorgen, wenn sie am nächsten Morgen noch nicht zurück sein sollte. Dann machte sie sich mit dem Knaben auf den Weg nach dem Schloss. Hier fand sie alles in äußerster Bestürzung, und trotz der späten Nachtstunde hatte niemand die Ruhe gesucht. Die Dienerschaft wusste nur, was der Knabe berichtet hatte. Elli war mit dem kleinen Grafen wie gewöhnlich im Park gewesen, war schreckensbleich ohne ihn zurückgekehrt und hatte weinend und jammernd erzählt, er sei verschwunden. Sie habe ihn eine kurze Zeit auf dem Rasen unter den Buchen allein gelassen und dann nicht mehr gefunden. Der Graf und die Gräfin waren außer sich vor Angst und Schmerz, und der Erstere hatte erklärt, Elli sei selbst die Mörderin oder die Verbündete der Räuber, und sie solle nicht eher aus dem düsteren Turmkerker, ehe das Kind wiedergefunden sei. Dort sitze sie nun bei Wasser und Brot, und niemand solle zu ihr. Alles Flehen und Bitten Hannas, dass man sie zu ihrer Schwester lasse, war umsonst. Endlich gelang es ihr, bis zu dem Grafen selbst vorzudringen. Als dieser wieder von Neuem an der Spitze seiner Dienerschaft den Park absuchte. Sie warf sich ihm zu Füßen, beteuerte Ellies Unschuld und bat, dass sie sie wenigstens sehen dürfe. Aber er stieß sie rauh zurück und befahl ihr, ihm nicht wieder vor die Augen zu kommen und sich nicht in der Nähe des Schlosses blicken zu lassen. Die Betrügerin und Mörderin im Turm erzähle schon genug Lügen, da brauche sie keine neuen von ihrer sauberen Verwandtschaft zu lernen. Traurig, fast in Verzweiflung, wollte Hanna den Heimweg antreten. Hier konnte sie nichts helfen, und ihr alter Vater bedurfte des Trostes. Da fühlte sie sich am Kleid gezupft. Ein finster aussehender Mann winkte ihr, legte aber den Finger auf den Mund, um ihr zu bedeuten, sie solle sich durch kein Wort verraten. Schweigend folgte sie ihm.
»Ich bin der Kerkermeister«, flüsterte er ihr zu. Sie wich mit einem unwillkürlichen Schauder zurück.
»Fürchte dich nicht«, sagte ihr. »Meine alte, blinde Mutter unten im Dorf hat mir oft erzählt, wie gut und lieb du gegen sie warst. Zum Dank führe ich dich heimlich zu deiner Schwester. Geh in meine Wohnung und warte auf mich.« Eine Stunde verging in peinvollem Harren. Da kehrte der Kerkermeister zurück. Er griff ein riesiges Schlüsselbund und führte sie eine steile Treppe hinauf. Oben im Turm schloss er eine eisenbeschlagene Tür auf. Und da saß Elli in einer engen Zelle, in die nur durch eine kleine Spalte in der dicken Mauer das Tageslicht dringen konnte. In einer Ecke lag ein Bund Stroh, das ihr als Lagerstatt dienen sollte. Ein Krug Wasser und etwas Brot auf einem hölzernen Teller stand daneben. Sonst enthielt das elende Gemach nichts. Bleich wie der Tod, mit aufgelösten Haaren und gerungenen Händen, saß Elli da. Und als sie jetzt ihre Schwester erblickte, stieß sie einen Schrei aus und warf sich an ihre Brust. So schmerzbewegt Hanna war, so strebte sie doch nach Fassung und suchte auch Elli zu beruhigen, denn ihr Wiedersehen konnte nur von kurzer Dauer sein.
»Wie ist das Unglück geschehen?« fragte sie.
»Ach, niemand glaubt mir, und sie nennen mich eine Lügnerin«,
schluchzte Elli.
»Denk nur, die Zwerge haben Kurt fortgeholt.«
Sie erzählte nun, wie sie mit ihm im Park gespielt, wie es plötzlich neben ihnen geraschelt und wie sie eine kleine Frau neben sich erblickt habe, nicht größer als Kurt, aber mit unförmig dickem Kopf und struppigen Haaren, so wie der kleine Mann damals im Wald, nur ohne den langen Bart. Die Zwergfrau nickte ihr zu und sagte, sie solle sich nicht fürchten, sie habe ihnen beiden noch etwas Schönes mitgebracht. Und dabei hielt sie Elli ein goldenes, mit funkelnden Steinen besetztes Armband hin und dem Knaben eine wundervolle Kinderklapper. Der Kleine griff jauchzend danach. Elli schmückte sich mit dem Geschmeide und die Zwergfrau forderte sie auf, sie solle mit ihr kommen. Nur wenige Schritte weiter, da habe sie einen ganzen Kasten voll der schönsten Schmucksachen, und sie solle sich davon nach Belieben aussuchen.
»Ich wollte Kurt nicht verlassen«, fuhr Elli fort. »Doch mitnehmen könne ich ihn nicht«, sagte die Zwergin. »Das Gestrüpp sei zu dicht.
Es könne ihm ja nichts geschehen, und ich würde in wenigen Augenblicken zurück sein.
Die Begierde nach den blitzenden Steinen und dem goldenen Schmuck wurde zu stark in mir, und ich folgte ihr. Der Knabe spielte so ruhig und vergnügt mit dem schönen neuen Spielzeug. Wir krochen nun durch das dichteste Gebüsch, über Stock und Stein. Endlich wollte ich nicht weitergehen, denn mich ergriff eine furchtbare Angst. Erst redete mir die Zwergin freundlich zu, dann lachte sie grell und boshaft auf, riss mir das Armband ab und war im Dickicht meinen Augen entschwunden. Ihr hässliches Gelächter tönte noch lange in meinen Ohren. Voll tödlichen Entsetzens wollte ich zu Kurt, ich konnte aber den Rückweg nicht finden und irrte lange im Wald umher. Die Dornen zerrissen meine Kleider, meine Haare lösten sich auf, die Füße konnten mich kaum noch tragen, aber ich achtete nicht darauf. Endlich kam ich an die Stelle, wo ich meinen lieben kleinen Kurt verlassen hatte. Er war verschwunden. Stundenlang suchte ich verzweiflungsvoll nach ihm, dann kehrte ich auf das Schloss zurück. Niemand glaubte meinen Worten, so pflichtvergessen und sorglos ich auch in meinem Amt gewesen. So war ich doch nicht so schlecht, wie alle glaubten, denn sie nannten mich sogar eine Mörderin. Was soll nun aus mir werden? Hilf mir, rette mich, Hanna, verlass mich nicht in meiner Not.
Hanna suchte sie zu trösten und zu beruhigen, so gut sie konnte.
Vertraue auf Gott, sagte sie. Er wird deine Unschuld ans Licht bringen. Das Kind ist von den Zwergen geraubt, und was geschehen kann, um es aufzufinden, das will ich tun.
Der Kerkermeister trat jetzt ein und mahnte Hanna zum Aufbruch. Wenn es entdeckt werde, dass er sie hergeführt, komme er vom Amt. Unter vielen Tränen nahm sie Abschied von der Schwester und folgte ihm. Als sie ihm draußen für seine Gefälligkeit danken wollte, lehnte er dies ab und versprach ihr aus freien Stücken, dass er alles in seinen Kräften Stehende tun werde, um Ellies hartes Los zu mildern. »Du brauchst nicht zu danken«, sagte er kurz. »Es geschieht um deinetwillen. Hast du nicht so viele Jahre lang meiner lieben Mutter Freude bereitet?« Bei dem Grauen des anbrechenden Tages eilte Hanna heim und langte zu Hause an, noch ehe der Vater erwacht war. Nun musste sie ihm die traurige Mitteilung machen. Sie tat es so schonend wie möglich. Aber als er alles vernommen und begriffen hatte, unter welch schrecklichem Verdacht seine Tochter im Kerker schmachtete, da verließen ihn die Kräfte. Er verlor das Bewusstsein. Mit vieler Mühe rief ihn Hanna unter dem Beistand der alten Magd ins Leben zurück. Aber er war unfähig, sich aufrecht zu halten. Sie brachten ihn zu Bett, und da lag er nun, ein gebrochener, hilfloser Mann. Der Kummer hatte ihn in wenigen Stunden um Jahrzehnte gealtert. Erst gegen Abend konnte Hanna ihr stilles Kämmerlein aufsuchen, um nachzudenken und Gottes Segen zu ihrem Vorhaben zu erflehen. Ihr Entschluss stand fest. Sie wollte so lange suchen, bis sie den Eingang ins Zwergenreich gefunden haben würde, und dann die Rückgabe des Kindes erflehen. Wie sie das beginnen sollte, wusste sie freilich noch nicht. Aber sie baute darauf, dass Gott sie nicht verlassen werde, wenn sie tief in den gefürchteten Zauberwald eindringe, in dem die Zwerge hausen mussten. Der Vater schlief jetzt ruhig. Seine Schwäche war groß, aber eine Krankheit schien nicht im Anzug. Sie wollte ihm nichts von ihrem Entschluss sagen. Vielleicht würde er sie nicht ziehen lassen, und gegen sein Verbot wollte sie nicht handeln. War sie schon bei der Ausführung und ließ sich nichts mehr ändern, so würde er ihr Vorhaben gewiss mit seinem Segen begleiten. So schrieb sie ihm einen Brief, den sie der alten Suse übergab. Mit vieler Mühe machte sie ihr begreiflich, dass sie einige Zeit fort sein werde und dass Suse für den Vater und die Wirtschaft sorgen solle. Die treue Seele versprach es ihr, und Hanna wusste, dass sie sich auf sie verlassen könne. Sie schnürte nun ihr kleines Bündel,
einige Kleidungsstücke und ein Brot enthaltend. Kniete am Bett des noch immer schlummernden Vaters nieder und betete für ihn, für Elli und für ihr Vorhaben. Reichte Suse zum Abschied die Hand, indem sie nochmals bedeutungsvoll auf den Vater wies, und trat ihren Weg an. Bald hatte sie den Wald erreicht, dessen Riesenstämme von den Strahlen der sinkenden Sonne vergoldet wurden, und ohne Furcht und Zagen trat sie in die grüne Dämmerung ein. Sie schritt rüstig vorwärts, ohne zu wissen, in welcher Richtung ihr Ziel lag, immer tiefer hinein. Allmählich wurde es ganz dunkel, und sie konnte nicht weiter wandern, denn sie war schon mehrmals über Wurzeln gestrauchelt und auch gegen die Bäume gerannt, die sie nicht mehr zu unterscheiden vermochte. Auch war ihre Müdigkeit sehr groß, denn sie hatte die ganze vorige Nacht nicht geschlafen und den Tag in Aufregung und Sorge verbracht. So beschloss sie zu ruhen, nahm ihr Tüchlein aus dem Bündel, das sie unter ihren Kopf schob, legte jenes um die Schultern und streckte sich furchtlos auf das weiche Moos. Sie sprach ihr Abendgebet und blickte getröstet und vertrauend zu den Sternen empor, die ihr durch die Laubmassen der Bäume ihre Strahlen zusandten. Bald schlief sie ein. Da wurde es plötzlich hell und Licht um sie, und aus dem Gebüsch trat eine liebliche Frauengestalt in schimmerndem Gewand auf sie zu und neigte sich über sie.
»Ich bin die Fee des Waldes«, sprach sie, »und deine Freundin, die dich mit ihrem Schutz begleiten wird. Wie du dich der Tiere und der Pflanzen meines Reiches hilfreich und sorgend angenommen und ihnen Güte und Wohltaten erwiesen hast, so werden sie auch dir beistehen in deiner mühevollen Wanderung und dich an dein Ziel geleiten. Fürchte dich nicht und vertraue. Ich selbst aber will dreimal zu deiner Hilfe herbeieilen. Wirf eines dieser weißen Steinchen in die Luft. Das ist das Zeichen, das mich zu dir ruft.«
Damit entschwand die Fee, und bald darauf erwachte Hanna. Erst hielt sie alles für einen Traum, aber es war doch gar zu lebhaft und deutlich gewesen, und neben ihr lagen drei kleine glänzend weiße Steine, so rund und glatt, wie man sie im Bett der Bäche findet. Sie nahm dieselben mit dankbarer Freude auf und legte sie in die kleine Kapsel, die sie um den Hals trug, und in der sich eine Haarlocke ihrer Mutter befand. Dicht bei ihr floss murmelnd eine klare Quelle, aus der sie einen erquickenden Morgentrunk nahm und dazu ein Stück Brot verzierte. Dann wusch sie sich und kämmte ihr schönes goldblondes Haar mit dem Kamm, den sie aus ihrem Bündel hervorzog, um neu gestärkt und frisch an Körper und Seele ihre Wanderung anzutreten.
Chip, chip, tüdelchi, chip, chip,
ertönte es vor ihr, und eine Grasmücke flog in geringer Entfernung von ihr auf. Doch erhob sie sich nicht in die Luft, sondern hielt sich schwebend dicht über dem Boden, und es kam Hanna vor, als blicke sie sich nach ihr um. Das Tierchen blieb ohne Scheu in ihrer Nähe. Nur einmal, als sie sich etwas abwandte, stieß sie ein ängstliches wie warnendes Geschrei aus, und es wurde ihr nun zur Gewissheit, dass es ihr zur Führerin dienen wollte. So folgte sie dem Vogel, der den ganzen Tag vor ihr herflog und nur rastete, wenn sie selbst ruhte. Die schönsten, saftigsten Beeren wuchsen auf ihrem Weg und schienen sich ordentlich heranzudrängen, um von ihr gepflückt zu werden. Als sie sich den Fuß wund gelaufen hatte, zeigte sich ihrem suchenden Blick sogleich das heilende Kraut, dessen kühler Saft den Schmerz linderte, und wenn sie durstig war, fand sie stets eine labende Quelle. Überall umgab sie die Fürsorge des Waldes, und sie erblickte darin mit dankbar gerührtem Herzen das Walten der Fee, unter deren Schutz sie stand. 3 Tage schon dauerte die Wanderung. Sie war in eine öde und wilde Gegend gekommen. Die Bäume waren weit zurückgetreten. Struppiges Unkraut wucherte um große, überall zerstreute Steine. Dornen und Disteln wuchsen üppig dazwischen. Die getreue Grasmücke flog zirpend auf einen großen Wacholderbusch zu und verschwand für einen Augenblick darunter. Dann blickte sie sich wieder nach Hanna um, und als diese ihr zunickte und auf den Busch zuschritt, wirbelte das Vöglein einige fröhliche Töne in die Luft, wandte sich und streifte im Fluge mit seinen Fittichen das Gesicht des Mädchens, als wolle es Abschied nehmen. Dann schwang es sich empor und war bald ihrem Blick entschwunden. Hanna begriff, dass sie am Ziel ihrer Wanderung angelangt war und dass der Wacholder damit in Beziehung stand. Als sie ihn näher betrachtete, gewahrte sie ein tiefes, mit einem großen Stein versperrtes Loch unter seinen Zweigen. Mit Mühe wälzte sie diesen beiseite, und ein kunstvoll angelegter Gang bot sich ihrem Auge dar, der in das Innere der Erde führte. Noch stand sie in Verwunderung, als eine schnarrende Stimme an ihr Ohr schlug.
»Was erfrechst du dich, du dreistes Menschenkind? Weißt du nicht, dass dich schweres Unheil für deine Verwegenheit treffen wird?«
rief ein Zwerg aus, dessen langer Bart und dunkle Kappe aus dem Schacht auftauchten.
»Ich suche den Eingang ins Zwergenreich und glaubte, ihn hier zu finden,«
erwiderte Hanna nicht ohne Bangen.
»Du hast wohl ein bisschen den Verstand verloren,« knurrte der Zwerg
und kroch vollends hervor.
»Hinweg mit dir, oder du sollst es bereuen!«
Er hob drohend die Hand, ließ sie aber sogleich sinken, denn er hatte Hanna erkannt und diese ihn nicht minder. Es war derselbe Zwerg, den sie halb verschmachtet im Walde gefunden hatte.
»Wie kommst du hierher?«
fragte er viel freundlicher.
»Hast du ein Anliegen und kann ich dir helfen?«
Sie fasste neuen Mut und erzählte ihm Ellis Unglück und ihre Absicht. Er hörte aufmerksam zu und sagte dann,
»Deine Schwester ist ein gräulicher Balg und hat ihr Schicksal verdient. Du aber bist ein braves Mädchen. Gräme dich nicht um sie. Ich will dir Gold und Edelsteine genug schenken, um dich bis an dein Lebensende reich zu machen. Aber um die andere Geschichte kümmere dich nicht weiter.«
»Ich bin zufrieden und brauche keine Schätze,« erwiderte Hanna. »Wenn es meiner Schwester schlecht geht, kann ich nie wieder froh werden. Und solange ich lebe, werde ich versuchen, ihr beizustehen.«
»Schade, dass du so unverständig bist,« sagte der Zwerg. »Aber wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Ich bin nur der Pförtner im Zwergenreich, und der König und die Königin haben zu bestimmen. Aber ich will dich zu ihnen führen, obgleich ich dir nicht große Hoffnungen machen kann.«
Hanna dankte ihm warm und kroch ihm nach in dem langen, dunklen Gang, der ihr unendlich vorkam. Er gab sich große Mühe, sie zu behüten, dass sie sich nirgends stieß oder verletze.
»Sonst ist hier alles aufs Schönste erhellt,« erklärte er. »Aber wir brauchen jetzt all unsere leuchtenden Edelsteine für die Königsburg. Unsere größten Kleinodien, der strahlende Diamant und der glänzende Karfunkelstein, sind uns von unseren Feinden gestohlen, und wir können sie nicht wiedererlangen.«
Endlich erweiterte sich der Gang, und helles Licht strahlte ihnen entgegen. Sie befanden sich in einer weiten unterirdischen Höhle, die aus vielen Abteilungen zu bestehen schien, sowie aus einer Reihe von großen, prachtvollen Gemächern. Aus weißlichem, durchsichtigem Stein bauten sich die Wände auf. In wunderbaren Gebilden stiegen Säulen und Pfeiler empor, und andere hingen wie riesige Tropfen und Zacken von der Decke herab. Alles glänzte und flimmerte in tausendfältigen bunten Strahlen, die von den überall angebrachten Edelsteinen ausgingen. Belebt waren alle diese Räume von einer Unzahl von Zwergen und Zwerginnen, die sich darin tummelten, putzten und scheuerten, als wollten sie alles noch schöner machen. Auch Zwergenkinder, nicht viel größer als eine Hand, liefen dazwischen herum.
»Nächstens soll ein großes Fest stattfinden.
die Vermählung unseres Erbprinzen«,
erklärte ihr Führer der staunenden Hanna.
»Aber was hilft alles Schmücken und Putzen, wenn unsere größten Zierden, die unvergleichlichen beiden Edelsteine, fehlen?«
Die Zwerge drängten sich verwundernd und fragend herzu, wurden aber von dem Pförtner kurz abgewiesen, und er schritt eilends weiter. Da vernahm Hanna unter all den schnarrenden, gellenden, kreischenden Stimmen einen anderen Laut, der ihren Fuß an den Boden fesselte. Es war das Weinen und die Klage eines Menschen, eines Kindes. Im nächsten Augenblick stürzte sie so schnell vorwärts, dass ihr Begleiter kaum folgen konnte. Und da erblickte sie den kleinen Kurt, den zwei Zwerginnen zwischen sich auf dem Schoß hatten und zu beruhigen suchten, während sich viele andere hinzudrängten, um ihn durch Schmeicheln und Liebkosen und Darbieten glänzender Spielsachen zu erfreuen. Er stieß alles fort und rief nur,
»Kurt will zu Mama, Elli soll kommen!«
Als er aber Hanna erblickte, schrie er laut auf vor Freude und streckte ihr die Arme entgegen. Sie nahm ihn ohne Umstände den Zwerginnen fort, und während er jauchzte und jubelte, drückte sie ihn an sich und sagte,
»Sei ruhig, Kurtchen, ich bringe dich wieder zu Mama und Elli.«
Die Zwerge hatten sich das erst nicht gefallen lassen wollen, aber auf ein Zeichen des Pförtners ließen sie Hanna gewähren und blickten nicht ohne Teilnahme auf ihre und des Kindes Freude. Jetzt aber sagte der Zwerg,
»Nun ist es genug, die Zeit verrinnt, gib das Kind zurück.«
Es wurde Hanna sehr schwer, seinem Gebot zu gehorchen, aber sie dachte sich, dass sie das Kind nicht so ohne weiteres erhalten werde und dass es ihr nur hinderlich sein könne. So küsste sie dasselbe und sagte,
»Sei ruhig, Kurtchen, Hanna kommt wieder, und dann gehen wir zu Mama und Elli.«
Das tröstete ihn jedoch nicht. Er wollte bei Menschen sein, nicht bei Zwergen, und sein klägliches Weinen tönte ihr noch lange nach. Jetzt traten sie in den prächtigsten, am schönsten erleuchteten und größten Raum, und darin saß auf einem goldenen, mit Edelsteinen verzierten Thron das Königspaar, angetan mit einem Purpurmantel, mit Hermelin besetzt, das Zepter in der Hand und die Krone auf dem Haupt. Hannas Führer beugte das Knie und wollte auch sie dazu veranlassen. Aber sie machte nur eine tiefe, ehrfurchtsvolle Verneigung. Und so traten sie an die Stufen des Thrones.
»Wen bringst du da?«
fragte der König. Der Zwerg berichtete alles, und Hanna sah mit Schrecken, wie sich die unschönen Gesichter des Herrscherpaares verfinsterten.
»Der Graf ist ein undankbarer Gesell«,
sagte der König rauh,
»und die Strafe ist ihm recht. Wenn er seinen Sohn nicht wiedererhält, wird aller Glanz seines Geschlechtes untergehen. Dem Zwergenvolk hat es seine Größe verdankt. Durch die Rache der Zwerge mag es erlöschen.«
»Und deine Schwester hat auch eine Strafe verdient«,
setzte die Königin streng hinzu.
»Ich selbst lockte sie von dem Kinde fort. Sie war treulos im Amt, stolz und hochfahrend gegen ihresgleichen, lieblos gegen andere Geschöpfe und kaltherzig gegen die Schwester, die so viel für sie unternommen hat.«
»Gnade, Gnade für meine Schwester«, bat Hanna, indem sie auf die Knie fiel. »Was sie gefehlt hat, ist aus Leichtsinn und Unverstand geschehen. Jetzt wird ihr das Unglück zur Besserung dienen. Und der arme Graf, der die Macht der Zwerge so schwer gefühlt hat, wird ihnen treu ergeben sein durch sein ganzes Leben, wenn er sein geliebtes Kind wiedererhält.«
So sprach sie noch viel, wie es die Angst und die Liebe ihr eingaben. Weinend, mit gerungenen Händen, flehte sie zu dem Königspaar. Und ihr Haar, das sich aufgelöst hatte und herabgefallen war, umgab sie wie ein goldschimmernder Mantel. Endlich schien es, als erreichten sich die Herzen der Erzürnten. Die Königin beugte sich zu ihrem Gemahl und flüsterte ihm etwas zu. Er gebot dem Pförtner, Hanna beiseite zu führen, und in angstvoller Pein harrte sie lange im Nebensaal, bis sie wieder an den Thron beschieden wurde.
»Dein Schmerz hat uns gerührt«, sprach der König, »und wir wollen uns deiner Bitte nicht ganz verschließen. Wenn du drei Bedingungen erfüllen wirst, so sollst du mit dem Grafenkind auf die Oberwelt zurückkehren. Aber bedenke wohl, was wir verlangen, ist nicht leicht zu erreichen, und du setzest dein Leben aufs Spiel.«
»Befehlt, was ich tun soll, Herr König«, antwortete Hanna. »Ich möchte keinen Augenblick säumen, um die Angst und den Kummer der meinen zu enden.«
»Gib mir dein goldiges Haar«, sprach die Königin. »Es soll mein schönster Schmuck bei unserem Feste werden.«
»Wie gern, wenn es nicht mehr als das ist«, rief Hanna aus.
»Bedenke wohl, als hässlicher Kahlkopf wirst du hinfort umhergehen«, mahnte die Königin. »Wo das Schermesser der Zwerge gewaltet, wächst nie wieder ein Haar, und das deine gereicht dir zur großen Zierde.«
Hanna erschrak einen Augenblick. Sie hatte sich oft über ihr selten schönes Haar gefreut, und die bewundernden Blicke, die es ihr eingetragen, waren ihr nicht unangenehm gewesen. Und nun sollte sie als Kahlkopf in abstoßender Hässlichkeit umhergehen. Doch ihr Zögern dauerte nicht lange. Ihr Vater würde sie deshalb nicht weniger lieben. Und es war der erste Schritt zu Ellies Rettung.
»Ich bin bereit«,
sagte sie einfach, löste ihr Haar, das sie wieder eingeflochten hatte, und hielt still unter der Schere, mit der die Zwergin, die auf den Wink der Königin herantrat, es ihr abschnitt. Die herrlichen, schweren Haarmassen fielen zur Erde, und Hanna sah sich schaudernd in dem spiegelnden Gestein. Ihr Kopf glich ihrer Handfläche, als wäre nie ein Haar auf ihm gewachsen. Die Zwergenkönigin aber ließ sich das glänzende Haar reichen und wog es wohlgefällig in ihren Händen.
»Nun zur zweiten Bedingung«, sprach der König. »Auf hoher, schneegekrönter Felsenspitze, fast unersteiglich für den geübten Jäger, horstet ein Steinadlerpaar, das in seinem Nest den kostbaren Diamanten birgt, den es uns geraubt hat. Für das lichtscheue, im Erdinnern hausende Geschlecht der Zwerge ist der Stein unerreichbar. Willst du ihn uns herabholen? Wenn dein Fuß ausgleitet oder Schwindel dich erfasst, zerschellst du im Abgrund. Wenn dich die grausamen Vögel finden, hacken sie dir mit scharfen Schnäbeln die Augen aus und stürzen dich in die Tiefe.«
Hanna schauderte, aber sogleich fasste sie sich und sagte,
»Ich will.«
»Ruhe jetzt und stärke dich durch Speise und Trank, denn du brauchst Kräfte«, sprach der König. »Morgen bei Tagesanbruch ist die beste Zeit, den Aufstieg zu beginnen. Die Adler verlassen dann den Horst, um Beute zu erjagen.«
Er machte ein Zeichen der Verabschiedung, und der Pförtner führte Hanna von dannen. Reichliche und wohlschmeckende Nahrung und stärkender Wein wurden ihr vorgesetzt. Sie genoss davon und streckte sich auf das weiche Lager, das für sie bereitet war. Dann befahl sie sich und ihren Lieben dem lieben Gott, und bald senkte sich der Schlaf auf ihre müden Augen. Früh am nächsten Morgen weckte sie der wohlbekannte Zwerg. Er ermahnte sie, den Imbiss nicht zu verschmähen, und führte sie dann durch die unterirdischen Gänge auf die Oberwelt zurück. Dort beschrieb er ihr den Weg zu dem Felsen, denn er scheute das Tageslicht. Mehr als eine Stunde wanderte Hanna, dann lichtete sich der Wald, und sie kam in ein enges, von schroffen, mit ewigem Schnee bedeckten Felsen gebildetes Tal. Auf der höchsten Spitze, die alle anderen weit überragte, befand sich der Adlerhorst, und sie begann sogleich, ihn zu erklimmen. Aber bald versagten ihr die Kräfte, die Knie zitterten, die Hände bluteten von den scharfen Felszacken, die sie erfasste, um einen Halt an den glatten, steil abfallenden Wänden zu haben. Und wenn sie nach unten blickte, so ergriff sie der lähmende Schwindel. Wie sollte sie das Werk vollenden? Da vernahm sie ein Geräusch, wie von flüchtigen, sicher eingesetzten Füßen, und ein großer, starker Steinbock mit mächtigem Hörnerpaar kam zu ihr hinab. Erst erschrak sie und fürchtete sich vor seinem drohenden Anblick. Doch blieb er vor ihr stehen, und sie konnte ohne Mühe seine Sprache verstehen.
»Ich bin ein Verwandter des Rehs, das du so sorgsam gepflegt hast«, sprach er. »Schwinge dich auf meinen Rücken, ich trage dich sicher hinauf.«
Ohne Zögern tat sie nach seinem Gebot und hielt sich an seinen gewaltigen Hörnern fest. Mit Windeseile ging es nun vorwärts, für ihn gab es kein Hindernis, und in nicht langer Zeit war der Gipfel des Felsens fast erreicht. Hier hielt der Steinbock an. »Die letzte Strecke musst du allein erklimmen. Die schroffen Hervorragungen des Felsens bilden fast Stufen, es ist nicht allzu schwer«, sagte er. »Ich wage mich nicht hinauf. Wenn die Adler zurückkämen, wäre es mein sicherer Tod. Hier werde ich auf dich warten, um dich hinabzutragen, wenn alles glücklich vollbracht ist.« Mühsam war der Aufstieg, doch nicht unmöglich. Hanna vermied sorgfältig hinabzuschauen, um dem drohenden Schwindel zu entgehen. Bald langte sie oben an. Der glänzende Diamant lag in dem leeren Nest und sandte seine Strahlen weit hinaus. Sie ergriff ihn, barg ihn an ihrer Brust und wollte eben hinabklimmen. Da vernahm sie ein mächtiges Rauschen, und mit gewaltigen Flügelschlägen, mit wutfunkelnden Augen und heißerem Gekrächze nahten die beiden Adler. Sie glaubte sich verloren und schloss die Lider, um das Furchtbare nicht zu sehen. Da gedachte sie an die Waldfee und die wunderbaren Steine, die sie bei sich trug. Mit zitternden Händen öffnete sie die Kapsel, nahm ein Steinchen heraus und warf es in die Luft. Im selben Augenblick vergrößerte sich das kleine lichte Wölkchen, das kaum wahrnehmbar über ihr am blauen Himmel geschwebt, zu einer dichten schwarzen Wolke, die sie ganz einhüllte. Sie sah nichts mehr und konnte nicht gesehen werden. Doch vernahm sie noch lange das wütende Geschrei der Adler, denen die sichere Beute entgangen war. Endlich schienen sie des vergeblichen Harrens müde und rauschten davon. Doch die schützende Wolke blieb auf dem Felsen, verhinderte aber auch, Hanna etwas zu sehen. Da fiel ihr der Strahlenglanz des Diamanten ein. Sie nahm ihn heraus und benutzte seine leuchtende Kraft wie eine Laterne. So konnte sie die Felsstufen wahrnehmen und langte bei dem Steinbock wieder an, der sie erwartete und sich in eine Schlucht geduckt hatte, um den Blicken der Adler zu entgehen. Sicher und ohne Gefahr trug er sie ins Tal hinab und wies ihren Dank zurück. »Ich zahle eine alte Familienschuld. Eine Liebe ist der anderen wert«, sagte er. Damit eilte er mit mächtigen Sätzen davon. Die Sonne war bereits untergegangen, und ihr Zwergführer wartete am Anfang des Waldes auf Hanna, um sie sicher zurückzugeleiten. Er hatte schon an ihrer glücklichen Wiederkehr gezweifelt und war hocherfreut über das Gelingen der Aufgabe, nicht minder das Königspaar, zu dem er sie sofort führte.
»Nun kommt die dritte Probe«, sagte der König, »und sie ist nicht minder schwer. In einer finsteren Höhle im Walde haust ein giftiger Drache, der uns unseren prachtvollen Karfunkelstein geraubt hat. Kein Zwerg kann mit seinem dicken Kopf durch die engen Windungen schlüpfen, die zu jener Höhle führen. Wenn du uns den Stein zurückbringst, so sollst du mit dem Kind frei von dannen ziehen. Jetzt ruhe dich aus von den Anstrengungen und Ängsten des Tages.«
Hanna war entlassen und folgte ihrem Führer, dessen Name Bodo war. Er setzte ihr Speise und Trank vor, ermunterte sie zuzulangen und riet ihr, ordentlich auszuschlafen, denn der Drache verlasse erst gegen Abend seine Behausung. Hanna tat nach seinen Worten. Sie war glücklich, dass ihr so viel gelungen und war voll Vertrauen für die Zukunft. Kaum hatte sie ihr Abendgebet gesprochen und dabei auch dankend der gütigen Fee gedacht, so schlief sie ein. Sie erwachte erst, als es auf der Erde längst Tag sein musste. Bodo brachte ihr ein reichliches Frühstück und fragte sie, ob er ihr das unterirdische Zwergenreich zeigen solle. Denn an ihre Aufgabe könne sie noch nicht gehen. Sie nahm das Anerbieten an, und er führte sie in den Schächten und Stollen umher, wo die Zwerge bei der Arbeit waren, die Adern von Gold und Silber, welche sich in den Gesteinen fanden, zu öffnen und die glänzenden Metalle herauszuhauen. Er zeigte ihr die Räume, ganz angefüllt mit den kostbaren Schätzen, und dann wieder die Gemächer, die zu den Zusammenkünften und Festen der Zwerge bestimmt und prachtvoll geschmückt waren. Auf Hannas Bitte gingen sie auch zum kleinen Kurt, dessen klägliches Weinen sie schon aus der Entfernung vernahm. Im ersten Augenblick erfüllte ihn der Anblick einer menschlichen Gestalt mit Freude, und er eilte zu ihr. Aber bald wandte er sich ab und rief:
»Ich mag dich nicht! Du bist so hässlich!«
Da fiel ihr wieder ihre Entstellung durch den kahlgeschorenen Kopf ein, und sie zuckte schmerzlich zusammen. Was würde sie zu leiden haben, wenn sie wieder zu den Menschen käme und diese sie verspotten würden? Aber es tat ihr nicht leid, dass sie das Opfer gebracht hatte. Nun war es Zeit, dass sie den schweren Gang antrat, und ihr Führer geleitete sie hinaus aus der Tiefe und durch den dämmernden Wald. Endlich gelangten sie an einen Sumpf, dessen unsichere Oberfläche unter ihren Tritten schwankte, und sie musste große Vorsicht anwenden, um nicht im Schlamm und Moder zu versinken.
»Hier ist die Höhle. Nun muss ich dich verlassen«, sagte der Zwerg Bodo. »Ich wünsche dir das beste Gelingen.«
Und damit ging er. Hanna stand ratlos da. Wohl sah sie eine Spalte in dem Hügel, der sich am Rande des Sumpfes erhob. Aber diese war ganz schmal und die Wände schienen festes Gestein. Wie sollte sie eindringen? Ein leichtes Geräusch ließ sich jetzt vernehmen, und sie gewahrte eine zierliche Eidechse, die sie mit klugen Augen betrachtete und einen leisen Ton ausstieß, der deutlich wie
»Folge mir«
klang. Damit huschte die Eidechse ein wenig zur Seite und hier in einen anderen Spalt. Hanna folgte ihr mit Mühe und Vorsicht, und so eng auch der Eingang war, so konnte er sie doch aufnehmen. Geschmeidig wand sich die Eidechse durch die lange, schmale Kluft, welche sich tief in das Innere des Hügels erstreckte, und Hanna tat ein Gleiches. Jetzt drang ein dunkelroter Schein ihr entgegen, und die Eidechse zischelte:
»Dort ist die Wohnung des Drachen. Ich wage mich nicht hinein, aber ich warte hier auf dich. Viel Glück auf den Weg.«
Hanna kroch allein weiter und stand jetzt in einer hohen, weiten Höhle, die von giftigen Dünsten so erfüllt war, dass sie ihr fast den Atem benahmen. Den Boden bedeckte ein schlammiges Wasser, die Wände trieften von widriger Feuchtigkeit und unheimliche Tiere, Schlangen und Molche, wälzten ihre Leiber in dem Moder umher. In einer Vertiefung der Wand lag der wunderbare Karfunkelstein und strahlte rotglühendes Licht auf all den Graus. Hanna schritt schaudernd und vorsichtig, um nicht auf das Getier zu treten, zu ihm und ergriff ihn. Da vernahm sie ein Zischen und Schnauben, das entsetzlich klang, und an dem anderen Ende der Höhle erschien der Drache. Ein schreckliches Ungetüm, mit Fledermausflügeln an dem langen Krokodilleib, mit einem Schlangenkopf, dessen Kamm wütend gesträubt war und aus dem die gespaltene Zunge gierig hervorschoss, während schwefelgelbe, todbringende Dünste dem geöffneten Rachen entquollen. Er stürzte auf sie zu, um sie durch seine Giftzähne zu töten oder durch seinen Atem zu ersticken, und sie glaubte sich verloren. Da gedachte sie wieder des Geschenks der Fee, und blitzschnell zog sie das zweite weiße Steinchen hervor und warf es in die Luft. Sofort verbreitete sich eine erfrischende Kühle, und durchsichtiger, dichter Nebel erfüllte die Höhle und entzog sie den Blicken des Unholds. Mit mattem Schein drang das Leuchten des Karfunkelsteins hindurch und ließ sie den Spalt finden, der ihren Rückweg bildete. Die Eidechse erwartete sie hier und schlüpfte vor ihr her. Klug und geschickt führte sie Hanna über Berg und Tal, so daß sie den gefährlichen Sumpf mieden, und verließ sie erst am Eingang des Zwergenreichs, ohne einen Dank annehmen zu wollen. Denn Hanna habe ihr ja zuerst Gutes erwiesen. Bodo, der längst nach ihr voll Sorge ausgespäht, führte sie nun im Triumph zum Königspaar. Dieses hatte den Thron verlassen und kam ihr entgegen, um mit vielen Lobeserhebungen den Stein in Empfang zu nehmen. Freude und Jubel herrschten bei den Zwergen, und sie wussten gar nicht, wie sie Hanna genug ehren sollten. Ein glänzendes Fest sollte ihr gegeben werden, doch sie lehnte es bescheiden ab. Sie sehnte sich nur nach Ruhe und dann nach der Heimkehr. So wurde ihrem Wunsch willfahrt, und mit glücklichem, dankbarem Herzen schlief sie zum letzten Mal im Zwergenreich. Am anderen Tag verabschiedete sie sich vom König und der Königin, die sie mit Geschenken überhäuften. So viel Gold und Silber, wie sie nur fortbringen konnte, musste sie mitnehmen. Und die Königin küßte sie zum Abschied und schenkte ihr das Geschmeide aus kostbaren Steinen, das sie selbst an der Brust trug, und versicherte ihr, die Zwerge würden stets zu ihrem Beistand bereit sein. Dann wurde Kurt gebracht, der voller Freude war, als er hörte, er solle nun wieder zu Mama und Elli. Von Hanna wollte er erst wegen ihres Kahlkopfes nichts wissen, aber bald vergaß er das, denn er gewann sie so lieb, dass sie ihm noch über Elli ging. Der Zwerg Bodo war wieder Hannas Führer, und er ließ es sich nicht nehmen, sie die 3 Tage zu geleiten, welche die Wanderung durch den Wald dauerte. Tränen standen in seinen Augen, als er von ihr schied, und sie musste ihm das Versprechen geben, alljährlich am Johannesabend in den Wald zu kommen, um dort ein Wiedersehen mit ihm zu feiern. So sehr hatte er sie ins Herz geschlossen. Das schöne Halsband, welches er ihr schenkte, sollte sie recht viel zum Andenken an ihn tragen. Damit eilte er in wunderlichen Sprüngen davon. Aber oft wandte er sich noch um und blickte ihr freundlich zu. Hanna überlegte nun, wohin sie ihre Schritte zuerst lenken sollte, und es schien ihr am besten, auf das Schloss zu gehen, die Angst der gräflichen Eltern zu beenden und Elli zu befreien, die sie dann gleich zum Vater begleiten konnte. Aber sie scheute sich doch davor, unter Menschen zu kommen. Sie war gar zu schrecklich entstellt. An einer Quelle, aus der sie ihren Durst gestillt hatten, fasste Hanna Mut und spiegelte sich in dem klaren Wasser. Ach, sie sah doch schrecklich aus ohne eine Spur von Haaren, und keins sollte wieder wachsen, wie die Königin der Zwerge gesagt hatte. Die Tränen rannen ihr unaufhaltsam über die Wangen, bis ihr die gütige Fee, ihre Retterin aus so großen Gefahren, einfiel. Noch besaß sie ja das 3. Steinchen, das sie ihr geschenkt. Sollte es nicht auch in dieser Not Hilfe bringen? Sie warf es in die Luft, und siehe da, als sie niederblickte, gewahrte sie zwischen den Kieseln, über welche die Quelle ihren Lauf nahm, ein kleines, dicht verschlossenes Büchschen. Als sie es herausgefischt hatte und es öffnete, fand sie darin eine köstlich duftende Salbe, sicherlich bestimmt zur Heilung ihres Schadens. Sie rieb damit ihre Kopfhaut ein und empfand bald ein eigentümliches Brennen. Und nicht lange darauf griff Kurt, den sie in ihren Armen trug, nach ihrer Stirn und zupfte sie an einer glänzenden, blonden Locke.
»Hanna, nicht mehr garstig! Schönes Haar nun!« sagte er.
und als sie hinfasste, fühlte sie lauter krause Löckchen. Bei der nächsten Quelle blickte sie begierig in den Wasserspiegel und stieß einen Jubelruf aus. Auch jetzt hatte sich die treue Fee bewährt. Die langen Zöpfe waren fort, aber die blonden Löckchen, die ihr Gesicht einrahmten, gefielen ihr fast noch besser. Welcher Jubel und welches Glück mit Hannas und Kurts Rückkehr in das Schloss eingezogen, in dem düstere Trauer und Verzweiflung geherrscht hatten, lässt sich nicht beschreiben. Die Dankbarkeit der hochbeseligten Eltern kannte keine Grenzen, und sie wussten gar nicht, was sie der Retterin ihres Kindes alles erweisen sollten. Natürlich wurde Ellie sogleich aus ihrem Gefängnis befreit, und der Graf bereute seine Härte gegen sie tief und bat sie um Verzeihung. Sie war überglücklich und konnte sich kaum satt sehen an Kurt, der ihr durch alles um ihn erduldete Leid nur teurer geworden war. Für Hannas Liebe und Treue fand sie keine Worte. Sie fühlte sie zu tief. »Es war eine schwere Prüfung für mich«, sagte sie, »aber ich hatte für so vieles eine Strafe verdient. Nun ist das Glück zurückgekehrt und ich werde es mit einem geläuterten Herzen genießen. Nie aber werde ich aufhören, Gott zu danken, der mir eine so treue, aufopfernde Schwester schenkte.« Hannah und Ellie waren gleich ungeduldig, zu ihrem Vater zurückzukehren, um seinen Kummer zu beenden. Und so gern sie das gräfliche Paar noch auf dem Schloss behalten hätte und so sehr der kleine Kurt beim Abschied weinte, so sahen sie doch ein, dass der Wunsch der Schwestern berechtigt war. Mit Geschenken überhäuft, schickte sie der Graf in seinem sechsspännigen Staatswagen nach Hause, obwohl Hannah gegen solche Ehre Einsprache tat. Der Vater saß kummervoll vor der Tür seines Häuschens. In Angst und Betrübnis waren ihm die Tage hingeschlichen, und er hatte gefürchtet, dass er keins von seinen Kindern wiedersehen werde. Zu ihrer Rettung vermochte er nichts tun, denn seine Kräfte waren erschöpft, und er war zum alten Mann geworden. Er glaubte, seinen Augen nicht trauen zu dürfen, als der prachtvolle Wagen vorfuhr und Hannah und Ellie ihm entstiegen. Als sie aber an seiner Brust lagen, lachend und weinend vor Freude, da blieb ihm kein Zweifel übrig, und er dankte Gott aus bewegtem Herzen. Ellie hatte wahr gesprochen. Das Unglück war ihr ein harter, aber guter Lehrmeister gewesen. Sie hatte ihre Fehler erkannt und überwunden und bemühte sich redlich, so gut und liebenswürdig zu werden, wie sie schön und anmutig war. Hannah aber liebte sie mit einer Hingebung und Dankbarkeit, die über alles ging. Diese blieb bescheiden und hilfreich, obwohl ihr Lob durch das ganze Land erschallte. Durch die verschwenderische Großmut der Zwerge und die kostbaren Geschenke des Grafen war sie jetzt sehr reich. Aber sie wandte ihr vieles Geld und Gut auch dazu an, um anderer Not zu lindern und Tränen zu trocknen. Der Vater erholte sich wieder und lebte glücklich und zufrieden mit seinen Töchtern, die alles aufboten, seinen Lebensabend zu erheitern. Der Graf und seine Gemahlin blieben die treuen Freunde der Schwestern, die von Kurt zärtlich geliebt und oft besucht wurden. An der Dankbarkeit gegen die Zwerge ließ der Graf es nie wieder fehlen. An jedem Johannistag wurden 3 riesige Kuchen in den Wald geschickt, die die Gräfin, welche die Zubereitung erlernt, eigenhändig gebacken hatte. Hannah aber vergaß ihr Versprechen nicht. Und in jedem Jahr traf sie am Johannisabend im Wald mit ihrem Freund, dem Zwerg Bodo, zusammen, der ihr Grüße aus dem Zwergenreich brachte und die Versicherung, dass das kleine Volk stets zu ihrem Schutz bereit sein werde. Sie freute sich dessen, doch bedurfte sie der Hilfe ihrer kleinen Freunde nicht, denn ihr Leben verfloß glücklich in ungetrübtem Frieden, wie es ihre Güte und Treue verdienten.